Heute ist der große Versöhnungstag. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Blick auf den gekreuzigten Christus spricht uns die ganze Liebe Gottes zu. Wir singen miteinander, o Haupt voll Blut und Wunden, 85, den ersten Vers, und dann die Verse 4, 5 und 6 vom Lied 85, 1 und 4 bis 6. Lasst uns beten. Du Lamm Gottes, das du trägst die Sünde der Welt. Wir wollen bei dir auch jetzt nur abladen, was wir an Last auf dich schieben können. Du siehst unseren Ungehorsam, unsere Übertretungen, unser böses Herz und unsere schlimmen Gedanken. Und wir wollen doch Frieden mit Gott haben. Wir wollen versöhnt werden, dass unser Leben geheiligt wird von dir. Und da möchten wir dich bitten, dass du jetzt alle unsere Sünde unter deinem Kreuz wegnimmst und auslöscht und in des Meeres Tiefe versenkst. Mach es uns ganz bewusst, wie herrlich es ist, wenn wir befreit sind, wenn du uns rein machst und wenn du alles wegnimmst, was uns anklagen kann. Gib uns heute die Freude, die du schenken kannst über deiner wunderbaren Versöhnung. Und so wollen wir in der Stille dir alles ganz persönlich bringen, was uns belastet und was uns Not macht. Wir danken dir, dass dein Blut uns rein macht von aller Sünde. Amen.
Die Schuld der
Schlagen Sie bitte Nummer 762 im Gesangbuch auf. Nummer 762. Und wir wollen diesen Abschnitt aus Römer 8 miteinander lesen vom großen Frieden mit Gott, der uns jetzt eröffnet ist. Nummer 762. Und wir lesen miteinander: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Schlagen Sie bitte Seite 1487 im Gesangbuch auf. Da soll unser herrlich klingendes Amen sein auf das Lied vom Kreuz. Das sind die Worte Martin Luthers, mit denen er Jesu Leiden und Sterben uns so wunderbar erklärt. Seite 1487, Katechismus nach Luther, der zweite Abschnitt von Jesus Christus. Und dort kommt die Luther-Auslegung, was ist das? Und das wollen wir jetzt, den zweiten Abschnitt, laut miteinander sprechen. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist auferstanden vom Tod, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Du großer Schmerzensmann, wir singen vom Lied 87, die Verse 1 bis 3 und Vers 6. Das Lied stammt von Adam Tebesius, der Pfarrer war in Schlesien in dieser schrecklich, unheimlich schrecklichen Zeit der Gegenreformation, die dort sehr hart gewütet hat. Das heißt von ihm in einer alten Aufzeichnung, er war nicht einer von denen, die ihre Predigten aus dem Ärmel schütteln. Alles musste von ihm wohl erwogen, wohl überlegt und richtig eingefügt werden. Das merkt man diesem Lied an. Er ist mit dem Alter von 56 Jahren schon gestorben, hat zuerst zwei Töchter an der Pest verloren, dann eine Tochter durch Unfall. Dann starb seine Frau und ein eben geborener Sohn und er lebte viele Jahre als Witwer. Der große Trost seines Lebens, den hat er vom gekreuzigten Jesus bezogen. Den Frieden und auch die Bereitschaft jeden Tag, das hat er sich vorgenommen, heimgehen zu können, des Tages zu gedenken, an dem ich vor dem Richter zu erscheinen habe, um sein gnädiges Urteil über mich zum ewigen Leben anzuhören. Wir singen von 87, 1 bis 3 und den letzten Vers.
Oh.
Matthäus 27, Vers 45 bis Vers 50, da steht das Wort Jesu am Kreuz, das wir heute noch auslegen wollen. Matthäus 27, 45 bis 50. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das soll heute in der Mitte unserer Predigt stehen. Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der Ruf nach Elia, und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Das ist eine ganz große Not bei uns allen mit dem Zweifel. Der Zweifel bohrt, der Zweifel macht unsicher. Er steht immer mit großer Macht vor uns. Und dann wird man plötzlich ganz wankend. Es gibt gar keinen Christen, der nicht mit Zweifeln sich auseinandersetzen muss. Und manche müssen hart kämpfen. Ist verständlich. Wenn Schuld mich in meinem Leben anklagt, wie soll ich das glauben können, dass Schuld vergeben ist? Oder wenn Sie auf dem Sterbelager sind, denken Sie nicht, dass Sie Zweifel beschleichen, ob Sie wirklich im Sterben in die Hände Jesu fallen. Alles, was Sie sehen, spricht ja dagegen. Und wie wollen Sie sich denn darauf verlassen können? Wie wollen Sie denn sicher sein, dass das Leben am Ende über den Tod siegt? Wissen Sie, der Nagel, an dem alles im Glauben hängt, ist Kreuz. Das Kreuz Jesu. Ob es um die Vergebung der Schuld geht, am Kreuz wird's festgemacht. Ob es um ewiges Leben geht, am Kreuz wird's festgemacht. Ob das Leben über den Tod triumphiert, am Kreuz wird's festgemacht. Gerade haben wir es gesungen. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Aber jetzt hat ja seit einigen Jahrzehnten auch die Bibelkritik sich tüchtig eingeschossen aufs Kreuz Jesu. Wer ist da nicht verunsichert? Schon längst steht es in den frömmsten Kirchenblättern, dass das alles vielleicht gar nicht so war, wie sie bisher geglaubt haben. Der Stern und der Spiegel und der Fokus und die Tageszeitungen und das Fernsehen, die haben schon lang gebracht, dass es da ganz andere Deutungen des Todes Jesu gibt. Also es ist eine neue Quelle der Verunsicherung. Aber bei diesen Zweifeln ist merkwürdig, da gibt es gar keine handfesten Gründe dafür. Es kann gar keineren Grund nennen, warum die Berichte der Zeugen nicht wahr sein sollten. Als Beleg zum Zweifel am Sieg des Gekreuzigten wird häufig heute dieses Wort angeführt, das Jesus selber gesprochen hat. Ein Wort Jesu im Originalton. Und das muss doch ein super Beleg sein, dass das alles ein bisschen anders ist. Wenn Jesus sterbend ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe es unzählige Mal gehört, gelesen, dass viele, viele, viele heute vertreten und sagen, Jesus ist doch auch am Kreuz gescheitert. Und das klingt so menschlich sympathisch. Wissen Sie, dieses auch. Jesus ist nicht über uns erhaben, sondern er ist wie wir. Einer, der zweifelt wie wir, solidarisch mit den Zweifelnden. Klingt das nicht schön? Wäre doch ein Predigtthema für heute. Jesus ist solidarisch mit den Zweifelnden. Er zweifelt auch an der Güte und Liebe Gottes. Und es gibt ja heute so viele Menschen, die auch fragen, warum Gott, wo bist denn du lieb in dieser unheimlichen Welt? Die anklagen, die Fäuste ballen und die fragen, wo ist denn etwas, ich spüre doch gar nichts. Also schon interessant, wie da plötzlich das Evangelium umgedeutet und verfälscht wird. Das stimmt, in der Bibel steht, dass Jesus ganz Mensch wurde. Aber steht zweifellos auch unüberhörbar in der Bibel. Doch ohne Sünde. Wie wir, doch ohne Sünde. Kein Wort davon, dass Jesus an der Vatergüte Gottes irre geworden wäre oder gar zweifelnd gegen Gott sich aufgelehnt hätte. Sag's nochmal, so sympathisch, nett das klingt und auch für uns vielleicht ein wenig nett klingen mag, ach ja, Jesus ist ja wie wir auch, aha, der hat das alles auch so empfunden wie wir. In der Bibel steht es anders. In der Bibel steht es anders. Ich will Ihnen sagen, was anders drin steht. Zuerst einmal, von Gott verlassen, das ist die allerschlimmste Not. Von Gott verlassen, das ist die allerschlimmste Not. Haben Sie das einmal durchgemacht, von Menschen verlassen zu sein? Das ist schon schlimm. Wenn sie der liebste Mensch verlässt, vielleicht stirbt oder so. Jesus war ja gerne unter Menschen. Er hat ja einen großen Freundeskreis gesammelt, auch über die 12 Jünger hinaus. Da gehörten auch Frauen dazu. Jesus war gern in einer großen Predigtgemeinde, so schön wie wir heute, wenn wir zusammenkommen. Oft bei Jesus waren Tausende zusammen. Wie schwer ist es Jesus gefallen, wie plötzlich seine treuesten Freunde nicht mehr bei ihm waren. Und feige flohen. Standen ja noch ein paar Frauen und ein Jünger unter dem Kreuz, aber die hatten innerlich sich auch schon von Jesus getrennt. Jesus war von Menschen verlassen. Er musste sein Leben aufgeben. Der Erfolg hat ihn verlassen. Das ist schlimm, das ist furchtbar, das ist elend. Unsere kleinen Kinder, die haben ja diese Urangst vor dem Verlassensein. Kann man bei den kleinen Kindern so schön studieren. Und das mag vielleicht manchmal verborgen in unserem Leben schlummern. Und wenn wir in großer Not, etwa in schlimmer Krankheit sind, bedeutet es uns ganz viel, wenn jemand bloß an unserem Bett sitzt und die Hand hält, Zeichen, da ist jemand, der da bleibt. Bleib da, geh jetzt nicht weg, lass mich jetzt nicht allein. Jesus war ganz allein. Aber Jesus klagt nicht, warum hat mich Petrus verlassen? Oder er klagt nicht, warum hat Judas mich verraten? Es geht jetzt nicht um Menschen, sondern es geht um die allerschlimmste Not, die noch viel, viel, viel schlimmer ist, als wenn Menschen uns verlassen. Gott hat ihn verlassen. Und die körperlichen Schmerzen in der Todesqual müssen furchtbar gewesen sein. Aber noch schlimmer sind die seelischen Qualen, die Jesus erleidet. Gott hat mich verlassen. Ich weiß gar nicht, ob wir das empfinden können, was es heißt, unter der Gottesferne zu leiden. In unserem Leben haben wir es oft als Sport gemacht. Haben Sie es auch so gemacht? Ach, junge Menschen machen das doch gern. Ich will mich von Gott losreißen. Ich will ohne Gott mein Leben einmal selber gestalten. Wie der verlorene Sohn einfach ausreißt vom Vaterhaus und sagt, so jetzt bringe ich mal alles durch, was ich habe und genieße mein Leben ohne Einspruch, ohne Autorität. Bei uns ist das ein Sport, gottlos zu sein. Aber bei Jesus war das anders. Und sehen Sie, da ist Jesus anders als wir. Schon als 12-Jähriger hat er als Motto sich gewählt, muss ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist. Jesus wollte nicht einen Schritt vom Vater weichen. Er betete ohne Unterlass. Er hat bis in seine letzten Lebensminuten hineingebetet, Vater, nur dein Wille geschehe. Jesus wollte nie ohne den Vater sein. Und er hat sagen können, ihr werdet mich alle verlassen, aber der Vater lässt mich nicht allein. Und doch hat er ihn allein gelassen, das ist furchtbar. Und das andere Wort Jesu aus Johannes 16, ich bin nicht allein, sondern der Vater ist bei mir. Das ist der Vers genau vor dem Triumphwort in der Welt, habt ihr Angst? Der Vater ist bei mir. Und jetzt war er plötzlich nicht mehr da. Das ist so furchtbar. Jetzt kann es sein, dass nach der Predigt ein paar oder eine ganze Reihe von Ihnen sagen, ja, wie ist das denn? Ist das möglich, dass uns Gott verlässt? Ich muss Ihnen sagen, das ist überhaupt nicht möglich. Weil alle Worte der Schrift sagen, das geht gar nicht, dass Gott uns verlässt. Darf ich Ihnen eine kleine Auswahl geben? Wenn Sie die Konkordanz zu Hause aufschlagen, bloß unter dem Wort verlassen, da steht das schon bei den Propheten des alten Bundes drin, Gott kann gar niemand verlassen. Selbst wenn eine Rabenmutter ihre Kinder vergisst, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. So kann ich doch dich nicht vergessen, siehe in die Hände habe ich dich gezeichnet. Oder diese wunderbare Zusage, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Also dann geht's doch gar nicht, dass Gott jemand verlässt. Sie müssen es jetzt in Ihr Ohr ganz tief hineinhören, bis in Ihr Herz verstehen, Gott kann sie nicht verlassen. Harre auf den Herrn, du wirst erfahren und selbst im finstersten Tal, er ist bei dir. Oder gestern beim Abendmahl dürfen wir es ihnen zurufen. Ich bin dein Gott, ich weiche nicht und ich bin bei dir, auch wenn es durch Wasser und durch Feuer geht. Gott lässt dich nicht los und erst recht in der Tiefe der Schuld lässt er dich nicht los. Gott kann uns nicht verlassen. Er will sich von uns finden lassen, das hat er versprochen und zugesagt. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Also, Sie können hineingucken in die Bibel, wo Sie wollen. Es ist Gottes Art überhaupt nicht und es geht nicht, dass er die Seinen verlässt. Ja, was ist jetzt los? Es ist ein ganz einmaliger Sonderfall, den es nur einmal gibt bei Jesus, dass Gott seinen Sohn verlassen hat. Bei ihnen ist gar nicht möglich, weil die Verheißungen alle eindeutig dagegen stehen. Und warum hat Gott seinen Sohn verlassen? Um meiner Sünde willen, die er trägt. Jetzt wissen Sie, was Sünde ist. Ich kann es nicht mehr hören, wenn heute junge Leute sagen, Sünde ist ein altmodisches Wort. Es ist Realität meines Gottesverhältnisses, dass ich Gott mit Füßen trete, ins Gesicht spucke. Und die Sünde, das ist furchtbar, die trennt mich von Gott. Und Jesus ist hinuntergestiegen in diese absolute Finsternis der Gottesferne, meiner Sünde, wo das Licht ausgeht und wo es zappenduster wird und wo niemand mehr da ist, wo Hölle ist, wo Gott sich nicht mehr finden lässt. Das ist so schrecklich und so unheimlich. Tiefer als alle körperlichen Leiden war die Verlassenheit von Gott, die Jesus für mich durchleidet. Also es kann gut sein, dass Sie es in der Ewigkeit erleben, was Hölle ist. Das will ich verhüten. Da hat Jesus uns oft davor gewarnt. Jetzt gelten die herrlichen Verheißungen. Diese Verlassenheit von Gott, wo ich die Last meiner Schuld tragen muss, da ist Jesus hinuntergestiegen. So, jetzt will ich einen Einschnitt machen und über was anderes reden. Von Gott verlassen, das soll bei uns nicht vorkommen. Das soll bei uns nicht vorkommen. Da fragt ja Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Was ist denn diese Warum-Frage? Die ist ganz anders als der moderne Mensch Gott fragt, warum? Also bei einem schlimmen Todesfall oder wenn eine böse Krankheit kommt, warum stößt mir das zu? Wenn wir Gott fragen, warum, ist das dumm. Das ist ein mildes Wort für die Sache. Haben Sie sich vielleicht eingebildet, Sie könnten Gott verstehen? wo die Gedanken Gottes höher sind als unsere Gedanken. Die Warum-Frage können wir uns abgewöhnen. Jesus fragt nicht dumm, warum? Sondern er weiß doch die ganzen Zusammenhänge. Aber angesichts dieser elenden, dunklen Tiefen fragt Jesus noch einmal den Vater, warum, warum muss ich da hinunter? Und die Antwort ist jetzt ganz wunderbar. Da kann man eine Antwort drauf geben. Damit viele gerettet und selig werden. Oder ganz einfach, für dich. Warum, Vater? Für dich soll noch einmal deutlich werden über der Leidensgeschichte Jesu. Er hat alles getragen für mich. Ist wirklich wahr, am Kreuz kann man sich stoßen. Und es sind viele Leute, die über das Kreuz aller mögliche blöde Sprüche machen. Der stolze Mensch, der sich vor Gott nicht beugen will, der ärgert sich am Kreuz und es ist ihm eine Torheit. Der stolze Mensch unserer Tag will nicht erkennen, dass das Kreuz unsere Sünde ins Licht zieht. Das ist das Thema. Es ist keiner von uns, der nicht täglich vielfach sündigt. Und nur die verstehen es, die wach geworden sind und die unter dem Kreuz aufgewacht sind und fragen, was ist denn eigentlich los? Und jetzt macht es Jesus so deutlich, durch dieses Wort, du brauchst nicht heute einen Trauertag halten, du sollst heute keinen Klagetag halten, sondern du sollst die Frucht holen. Du sollst das holen, was für dich bereitet ist vom Opfertod Jesu. Für dich, für dich. Man kann ja das Kreuz Jesu wirklich nur verstehen, wenn man die Propheten des Alten Bundes liest. Und da ist ja die eine Stelle, die auf den heutigen Karfreitag wirklich gemünzt ist. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Neulich erzählt mir auch ein Freund, er hätte einen großen Kenner des Judentums, einen Theologieprofessor, gefragt, wie das denn heute in der Synagoge sei mit Jesaja 53. Dann hat er gesagt, etwa seit dem 4. Jahrhundert wird in keiner Synagoge der Welt mehr Jesaja 53 gelesen. Ich war sprachlos. Ist offenkundig. Da werden selbst Zweifler stutzig. Sagt man, das ist kollektiv zu deuten auf das Volk Israel. Nein, das Volk Israel kann nicht Frieden schaffen mit Gott. Auch mit allem Leiden, das sie durchgemacht haben. Das geht uns ja wirklich ans Herz. Es gibt bloß eine Deutung von Jesaja 53. Für mich hat er all das getragen. Für mich hat er all die Not getragen. Und das ist am Kreuz Jesu noch einmal so klar zu sehen. Ich will es Ihnen heute bloß ganz groß und wichtig machen. Wichtiger als alle Sorgen Ihres Lebens, ob Sie Krankheitssorgen haben, ob Sie wirtschaftliche Nöte haben oder was Sie heute bekümmert. Viel, viel wichtiger ist, wie Ihr Verhältnis mit Gott ist. Und das hat Jesus so sichtbar aufgerichtet, ob Sie mit Gott versöhnt sind, ob Sie mit Gott Frieden haben. Sie können Ihr Leben nicht selber lösen. Sie können sich nicht freikaufen. Sie können nicht die Schuld Ihres Lebens abzahlen. Sie können nur vor dem Kreuz stehen und sagen, danke, Herr Jesus, dass du für mich diesen Frieden gemacht hast. Und dass ich nicht mehr durch diese Verlassenheit durch muss. Dass es für mich jetzt keine Verdammnis mehr gibt. Sind Sie sicher? Sind alle Dinge Ihres Lebens durch Jesus gesühnt, gebüßt? Machen Sie heute klaren Tisch. Legen Sie alles ab, behalten Sie nicht Dinge, die Sie noch selber weiter festhalten wollen. Legen Sie es dorthin auf den Gekreuzigten, auf dass wir Frieden hätten. Herr, du hast meine Verlassenheit gebüßt. Darum ist er hinuntergegangen, für mich, auf dass wir Frieden hätten. Und noch ein letztes, das ist ein Siegeswort von Gott verlassen. Also ich habe ja am Anfang gesagt, das ist eine Fehldeutung, die heute so modisch verpackt überall uns entgegenklingt, der Gescheiterte Jesus. Nein, gerade dieses Wort Jesu ist kein Wort des Scheiterns. So können bloß Leute reden, die die Bibel nicht kennen. Es gibt heute viele, die Bibel nicht mehr kennen. Am Kreuz tun sich ungeheure Abgründe auf, das stimmt. Am Kreuz sieht man, was alles durch Menschen Böses getan werden kann. Am Kreuz kann man sehen, wie Lieblosigkeit ist. Am Kreuz kann man sehen, wie grausam Sterben ist oder wie schlimm Sünde ist. Man kann viel am Kreuz sehen. Aber das ist ja nicht das eigentliche Thema von Golgatha. Sondern, dass Jesus eine Erlösung schafft, dass er eine Versöhnung wirkt. Das ist doch das Große. Das ist doch ein Siegesruf. Aber was ist denn jetzt wirklich noch? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das nicht doch? So wie vielleicht ein Sektenhäuptling heute stirbt, wenn er bloß noch wenige Getreue hat, oder so ein Guerillakämpfer, wenn er umzingelt ist von der feindlichen Armee und dann sagt er, jo, jetzt gebe ich mir selber einen Schuss ins Herz und so, so sterbe ich eben. Ist Jesus nicht so gestorben als ein Gescheiterter eben doch, der die Verhältnisse der Welt nicht ändern konnte? So heißt doch dann in diesen berühmten Worten. Nein. Was betet denn Jesus? Und jetzt kommen die Bibelkenner. Psalm 22. Schlagen Sie mal Psalm 22 auf. Psalm 22, der erste Vers vom Psalm 22. In der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments überschrieben. Vom Endsieg des Messias. Vom Endsieg des Messias. So fängt es an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann kommen die ganzen Leiden beschrieben, die Ängste, die den Sterbenden quälen. Aber dann Vers 27. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Vers 28. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren. Aller Welt enden und vor ihm anbeten. Alle Geschlechter der Heiden. Das ist ein Missionstext. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten, alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden alle Knie sich beugen. Und der letzte Vers, sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen. Das hat Jesus gebetet. Nicht der Gescheiterte. Ist der Weltheiland, wie wir es gerade in unserer Bibelstunde lesen. Das Lamm, das erwürgt ist, das auf dem Thron Gottes sitzt. Das die letzten Geheimnisse der Weltgeschichte löst. Und vor dem sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, in ihm habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Das ist ein Siegeswort, ein ganz großes Siegeswort. Mir ist das so furchtbar an dem Missverständnis, das heute bei so vielen Christen durch den Kopf geistert, dass sie sagen, Jesus war zwar ein Gescheiterter, aber wir sind noch ganz tüchtige Kerle, wir werden die Sache noch ein bisschen über Wasser halten. Den kirchlichen Betrieb noch ein paar Jahre weiterschieben, doch umgedreht. Die Versammlungen der Christen, das ist oft eine jämmerliche, klägliche Sache. Der Heiland ist der Retter, der Heiland ist groß. Und das, was macht Jesus? In der körperlichen Schwäche, in der Ohnmacht, in den Sterbensqualen. Greift doch nach der Wirklichkeit Gottes, nach dem realen Gott, der da ist. So dürfen Sie es machen. Jetzt möchte ich unseren Kranken zurufen, in der Ohnmacht, in den Schmerzen. Ihr dürft rufen, mein Gott. Und wenn er meint, ihr seid verlassen von Gott, ihr seid nicht verlassen. So wie Jesus aus der Gottesferne den Gott ruft, der uns nicht verlässt. Es ist gar keine Geschichte der Gottverlassenheit, sondern eine Geschichte der Versöhnung, dass die dunkelsten Örter der Erde versöhnt sind mit Gott und dass es Frieden gibt und Erlösung, dass man heimkehren kann. Sie dürfen leben, sie dürfen sich freuen, heimkehren in seinen Frieden. Wir haben es vorhin so gesungen. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Amen. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, 545. Lasst uns beten. Ach, mein Herr Jesus, wir sehen dich am Kreuz mit deiner Dornenkrone, mit den Wundmalen. Und wir ahnen, was alles nötig war, um uns eine ewige Erlösung zu schaffen. Lieber Herr, es ist uns leid, dass wir so oft mit der Sünde spielen und ihr untreu und ungehorsam sind. Es ist uns leid, und wir wollen jetzt vor dir ablegen, was uns belastet und anklagt. Wirke du eine umfassende Bekehrung bei uns. Du bist uns nachgegangen schon seit vielen Jahren und hast uns gesucht. Herr, lass uns doch nicht in der Frömmigkeit erstarren und gelangweilt werden, sondern lass uns immer den Ernst deines Gerichts vor Augen haben. Und dass wir uns ganz heiligen und dir zum Dienst weihen. Wir wollen besonders jetzt auch für alle beten, die durch großes körperliches Elend gehen, die krank liegen, dass sie in all den Rätseln ihres Lebens dich, ihren Gott, mein Gott, fassen und rufen können und sich in dir geborgen wissen, auch wenn sie sich äußerlich ganz verlassen fühlen, doch wissen, dass du sie nicht verlässt. Und wir wissen auch nicht, welche Wegstrecke du für uns noch bereit hast. Dann mach es uns ganz fest, dass du mitgehst als der treue Herr mit der starken Hand. Gib doch, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Und da beten wir, auch für deine Gemeinde in aller Welt, wo sie in der Anfechtung, in der Verfolgung und im Leiden steht, dass sie dein Kreuz begreift. Herr, Herr, erbarm dich unseres Landes, unseres Volkes, wo so viel traditionelle Christlichkeit ist und doch so wenig Erkenntnis deines Heils. Gib doch, dass dein Evangelium auch in unserer Kirche so gepredigt wird, dass Menschen zum Glauben an dich kommen, zum Gehorsam, zur Nachfolge. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können stehen bleiben, wir haben nicht mehr viel zu sagen. Beachten Sie bitte, dass wir am Ostermontag nur einen Gottesdienst haben. Alle anderen Veranstaltungen, Ostergottesdienste sind auf dem roten Zettel mit unseren Veranstaltungen. Nur müssen Sie schon am Samstagmittag Ihre Uhr eine Stunde vorstellen. Machen Sie schon ein paar Stunden vor, dann gehen Sie früher ins Bett und sind am Ostersonntag ausgeschlafen. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung bestimmt für Hilfe für Osteuropa. Und nun will der gekreuzigte Jesus seinen Segen auf Sie legen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.